Nachwort. Als ich dem Pfarrer meiner heimatlichen St. Thomas-Morus-Gemeinde zu Köln im Jahr 1973, am 6. Juli, dem Todestag Mohrs, versprach, ein Buch über diesen so aktuellen Heiligen zu schreiben, wusste ich nicht, auf was ich mich einließ. Abgesehen von mancherlei Schwierigkeiten, die durch die Quellenlage und durch den Umstand, dass ich weder Anglist noch unter den Historikern früh Neuzeitler bin, bedingt waren, gab es ein tiefer reichendes Problem. Bei aller Bewunderung und Sympathie für den großen Engländer wollte es mir zunächst nicht gelingen, den Schlüssel zu seiner Persönlichkeit und zu seinem Werk zu finden. Ich spürte deutlich, dass die Darstellung im konventionell biografischen stecken zu bleiben drohte. Erst die geistige und geistliche Begegnung mit Monsignore José María Escrivá de Balaguer, dem 1975 verstorbenen Gründer des Opus Dei, hat mir jene christliche Perspektive der Welt und der Geschichte eröffnet, die mich dann auch zu einem spezifischen, unserer Zeit gemäßen und nottuenden Verständnis Mohrs befähigt hat. Bei diesem spezifischen Verstehen, das ich dem Leser habe vermitteln wollen, geht es um zwei zentrale Begriffe, um die Einheit des Lebens und um die Gotteskindschaft. Zwei untrennbare Wirklichkeiten, die die Mitte von Leben und Lehre Escrivá de Balaguers ausmachten. Die christliche Spiritualität ist das ganze Mittelalter hindurch und bis in unsere Zeit hinein von Zweigleisigkeit bestimmt worden. Von einem unverbundenen Nebeneinander von Weltzugewandtheit, Vita Activa, Laienweg einerseits, und Weltflucht, Vita Contemplativa, Kleriker- und Religiosenweg andererseits. Jener war der Gewöhnliche, dieser der Auserwählte. Jener der Durchschnittliche, dieser der vollkommene Weg. Was solche Abtrennung für die Christenheit bedeutet hat, beginnen wir erst langsam zu begreifen. Und die ungeheure Tragweite, die in der Überwindung dieser Trennung liegt, eine geistliche Umwälzung, die für immer an den Namen Escrivá de Balaguer geknüpft bleiben wird, wird noch kaum geahnt. Der junge Priester, der 1928 die Vereinigung Opus Dei gründete, hat etwas im Laufe der Jahrhunderte nahezu Vergessenes in das Bewusstsein zurückgeholt, es in die Tat, in das wirkliche, gelebte Leben einer wachsenden Schar von Christen umgesetzt und damit entscheidend den Weg bereitet für die feierliche Verkündigung eben jener wiederentdeckten Wahrheiten durch das Zweite Vatikanum. Jeder Mensch ist gleichermaßen zur in der Taufe beginnenden Heiligkeit berufen, nach dem Wort Christi, werdet vollkommen, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Dies allen gegebene Gebot gilt auch für den Christen in der Welt. Und es in ihr zu erfüllen, ist ihm möglich. Ja, hat sein normaler, natürlicher Weg zu sein. Man muss nicht, um heilig zu werden, und das allein ist das Ziel, das die göttliche Liebe dem Menschen gesteckt hat, aus der Welt hinausgehen, in ein Kloster eintreten oder Priester werden. Mir geht es, sagt Monsignore Escrivá de Balaguer, um das innere Leben von gewöhnlichen Christen, die in einer offenen Welt frische Luft atmen und auf der Straße, bei der Arbeit, in der Familie und in ihrer Freizeit den ganzen Tag über Christus vor Augen haben. Und an anderer Stelle, dein ganzes Leben, dein Herz und deine Werke, dein Verstand und deine Worte, erfüllt von Gott. Das weite Feld unserer christlichen Berufung, diese Einheit des Lebens, deren Nerv die Gegenwart Gottes, unseres Vaters ist, kann und muss eine tägliche Wirklichkeit sein. In der Praxis hatte sich über Jahrhunderte hin die Auffassung durchgesetzt, dass das Weltkind nur zu einer geringeren Stufe der Christusnachfolge gerufen und befähigt, die Ganzhingabe und der Weg der Heiligkeit aber den Ordensleuten und Klerikern vorbehalten sei. Deshalb finden sich bis heute unter den kanonisierten Heiligen nur verhältnismäßig wenige, die etwa normale Eheleute und Weltmenschen waren. Zu diesen wenigen gehört Thomas More. Er war ohne Zweifel ein großer Heiliger, der aber seines Martyriums wegen heilig gesprochen wurde und nicht in erster Linie, der Heiligung seines Familienlebens, seines Berufes, seiner Rolle in der Gesellschaft wegen. Er selbst hat dies alles eher und sogar in wachsendem Maße als Hindernis statt als Mittel der Heiligkeit betrachtet. Als Kind seiner Zeit litt er unter der vermeintlich unaufhebbaren Spannung zwischen uneingeschränkter Hingabe an Christus und dem Leben in der Welt, aus der er sich vorübergehend als junger Mann schon und mit zunehmendem Alter immer mehr hinaussehnte. Erst wer sich das einmal vor Augen hält, beginnt die Befreiungstat zu ahnen, die darin liegt, dass der Gründer des Opus Dei die jedem aufgetragene Selbstheiligung als Heiligung der Welt in der Welt sichtbar und sie in dieser Weise, das heißt mit dem Willen zur Gestaltung der Welt und ohne die Sehnsucht nach einem Rückzug aus ihr anzustreben, Mut gemacht hat. Thomas Morus lebte in der ständigen Bewusstheit und Betrachtung seiner Gotteskindschaft. Sie ist eine fundamentale Wahrheit des Glaubens und eine fundamentale Haltung der Liebe, die Christus selbst in den Mittelpunkt gestellt hat, und zwar wörtlich verstanden. Da rief er ein Kind herbei, stellte es in ihre Mitte und sprach: »Wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht werdet wie dieses Kind, so werdet ihr nicht in das Himmelreich eingehen.« Trotzdem war diese geistliche Wirklichkeit sowohl in der praktischen pastoralen Lehre als auch im christlichen Alltag durch Jahrhunderte hindurch fast in Vergessenheit geraten, bis Monsignore Escrivá de Balaguer sie den modernen Menschen wieder zu praktizieren lehrte. »Wenn wir uns«, schreibt er, »von dem in uns wohnenden Lebenshauch, dem Heiligen Geist, leiten lassen, wird unser geistliches Leben immer weiter wachsen. Wir werden uns dann der Hand Gottes, unseres Vaters, mit der Spontaneität und dem Vertrauen eines Kindes überlassen, das sich in die Arme seines Vaters wirft. Dies ist der alte und doch immer aktuelle innere Weg der geistlichen Kindschaft.« Ihn ist Thomas More gegangen. Er lebte in einer Zeit, die Frage nach Wesen und Weg christlicher Heilung verengt stellte und dadurch zu verkürzten, einseitigen Antworten kam. Beides musste und konnte im einzelnen Fall durch heroische Tugenden überwunden werden. More, der sie in reichem Maße besaß, hat das ihm von Gott in seiner Zeit gesetzte Ziel erreicht. Denn sein Leben, sein Werk, seine Persönlichkeit glichen einer Ellipse mit den beiden Brennpunkten Einheit des Lebens und Gotteskindschaft.